Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schon Digital der Sionic Technology. In unserem Podcast geht es um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltungen und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag. Mein Name ist Caroline Ilhardt, ich bin Content Marketing Managerin bei Sionic Technology und begrüße heute Andreas Amann als meinen Gast.
Hallo Caroline, grüß dich.
Du bist unser erfahrenster Podcaster, aber beschäftigst dich auch schon seit über 30 Jahren mit Informationstechnologien und seit über 20 Jahren mit digitalem Dokumentenmanagement, ECM, Archivierung. Und genau deswegen bist du auch heute wieder unser Experte für das Thema. Wir wollen nämlich heute über den Posteingang sprechen. Sowohl per klassischer Briefsendung als auch via E-Mails kommen Rechnungen, Verträge, Einladungen oder Ähnliches tagtäglich in Unternehmen und Verwaltungen an. Und wie man da den Überblick behält, mit E-Mails richtig umgeht und wie die Post stets beim richtigen Mitarbeiter landet, darum geht's heute. Die Kommunikation läuft in den meisten Unternehmen bereits digital ab. Doch auch hier beherrschen unterschiedliche Medien und Kanäle wie E-Mail, Dropbox, Messenger oder eben interne Nachrichtensysteme den Posteingang. Die Folge, man muss ständig zwischen diesen Ordnern und Programmen wechseln und selbst den Überblick über die verschiedensten Informationen zu behalten. Nun meine Frage an dich, Andreas, das geht doch bestimmt auch strukturiert und automatisiert, ohne eben ständige Medienbrüche zu haben.
Ja, die Frage ist halt immer, wie kommen die Informationen ins Unternehmen rein? Ne? Also bei den Sachen, die rausgehen, kann man es ja selber kontrollieren. Ne? Da kann ich ja gucken, was benutze ich denn jetzt, um Informationen halt an meine Kunden, an meine Lieferanten oder meine Geschäftspartner halt im Allgemeinen zu schicken. Aber wenn es darum geht, was ich bekomme, bin ich natürlich abhängig davon, was mir geschickt wird. Ne? Und die einen, die schicken halt noch irgendwie Briefe, also wirklich per Post. Ne? Ja. Und das kommt per Papier, ne? Und andere benutzen halt, wie du schon richtigerweise sagst, dann halt andere Medien, ne? Und wichtig ist, glaube ich, bei der ganzen Sache das, dass man es erstmal einmal homogenisiert, ne? Das heißt, ich muss erstmal zusehen, dass ich wirklich die ganzen unterschiedlichen Kanäle, die dort reinkommen, irgendwo so weit homogenisiere, dass ich nicht nur das auf einen Kanal runterbreche, sondern auch das, was dort kommt, letztendlich in ein einheitliches Format bringe. Das macht nicht durchgängig immer Sinn, aber meistens schon. Ich gebe dir ein Beispiel, ich sehe deinen fragenden Blick. Also wenn ich etwas scanne zum Beispiel, ne? Also wenn ich da, nehmen wir mal an, ich bekomme ein Stück Papier, ne? Und dieses Stück Papier wird gescannt und dann wird ja erstmal, aus dem Stück Papier ein Foto gemacht sozusagen, ne? Dann ist es ja häufig so, dass man dort eine OCR drüber laufen lässt, also sprich, dann wird erstmal geguckt, was steht denn da drauf, ne? Dann wird da Text rausgemacht, dann kriege ich vielleicht hinter mein gescanntes Bild sozusagen ein sogenanntes Text Behind, also dann wird der Text praktisch dahinter gepackt an die gleiche Stelle, sodass ich dann vielleicht auch noch Highlighting und sowas habe, dass ich da irgendwie was markieren kann und solche Geschichten, ne? Und das ist dann meistens in einem PDF-Format, ne? Also da, was heißt meistens eigentlich immer, ne? Ist das dann in einem PDF-Format, da ist das Bild mit drin, da ist der Text Behind und dann habe ich irgendwie so ein PDF A1A oder irgendwie sowas, ne? Und das wollte ich erzählen. Genau, und dann habe ich ein PDF-Format, ne? Also ein PDF-Format ist halt prima geeignet, ne? Das ist auch langzeitfähig, also langzeitarchivierungsfähig, ne? Weil die Frage ist ja immer bei den Formaten, ich will ja da vielleicht auch in 30 Jahren nochmal drauf zugreifen, ne? Also wir haben ja unterschiedliche Gesetzgebungen, was das Thema Aufbewahrungsfristen anbelangt, ne? Und natürlich sind so Standards, ne, so Althandelsbriefe 6 Jahre, steuerlich relevante Unterlagen dann 10 Jahre. Ne, aber wir haben ja durchaus auch in unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Aufbewahrungsfristen. Das hört man aus der Versicherungsbranche zum Beispiel, hat man häufig auch mal 30 Jahre irgendwo nach Versicherungsfall, also nach Schadenfall zum Beispiel oder auch noch länger, ne? Also Kernkraftwerksunterlagen, glaube ich, 300 Jahre oder sowas. Ne? Mhm. Also da gibt es unterschiedliche Gesetzgebung und man muss die Unterlagen ja nicht nur so lange aufbewahren, sondern vor allen Dingen will man ja mit den Unterlagen auch so lange arbeiten. Ne? Sonst kann man ja auch keinen Nutzen aus der Digitalisierung ziehen unbedingt. Deswegen muss man mit den Unterlagen arbeiten. Und dann ist natürlich immer eine Formatfrage, ne, unter dem Motto, welches Format benutzt man? Und da ist PDF total beliebt, weil alle davon ausgehen, dass auch ein PDF in 10 Jahren, in 20 oder in 30 Jahren noch lesbar ist. Ne? Das ist anders als wie bei irgendwelchen proprietären Formaten. Also wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Schreibprogramm habe oder eine Tabellenkalkulation oder ein CAD-System oder sonst irgendwas, ne, dann heißt das nicht, dass dieser Hersteller von diesem System vielleicht in 30 Jahren noch am Markt ist. Ja, und vielleicht kann dieses Format dann auch nicht mehr gelesen werden. Ne? Also wer vielleicht noch weiß, seine Diplomarbeit vielleicht in den 80ern geschrieben oder sowas, ne, dann ist heute wahrscheinlich schon die Frage, mit welchem Programm hast du das gemacht, ne, vor 30 Jahren oder 40 Jahren, und kannst du das heute noch lesen oder nicht, ne, oder hast du den Sprung irgendwann geschafft und hast die Arbeit dann vielleicht doch in ein PDF-Format konvertiert, dann kannst du es auf jeden Fall noch lesen, ne. Ja. Und also das kennen wir schon, ne, weil so lange, du hast ja eben schon gesagt, wie lange ich schon dabei bin und Informationstechnologie mache, ne, also tatsächlich ist es, haben das die meisten von uns ja schon erlebt, ne, weil das machen wir ja nicht erst seit gestern. Also da sind wir im PDF-Format unterwegs, ne? Aber zum Beispiel solche Sachen wie E-Mails, ne? Die kann man natürlich nach PDF konvertieren, aber dann hast du halt das Problem, dass die im E-Mail-Programm selber dann nicht mehr so leicht zu handeln sind. Ne? Also wenn du dann zum Beispiel die E-Mail auch nach 10 Jahren nochmal weiterleiten willst oder beantworten willst, naja, E-Mail beantworten nach 10 Jahren auch cool, ne?
Wird Zeit.
Aber wird Zeit. Hallo, Entschuldigung, ich komme erst jetzt dazu, komme, ich hatte was zu tun. Nein, schwerer Scherz beiseite. Aber tatsächlich ist es ja so, dass man da das natürliche Format natürlich haben möchte, um einfach die Vorteile noch zu haben und auch diese Verarbeitbarkeit letztendlich noch gewährleistet zu haben. Also sprich, ich kann es noch bearbeiten, ich kann es noch beantworten und weiterleiten und da Sachen mitmachen. Und deswegen gibt es so gewisse Formate, wo das total Sinn macht, die jetzt nicht nach PDF zu konvertieren, sondern im Originalformat zu lassen und vielleicht zusätzlich noch eine Ersatzdarstellung zu machen, die dann vielleicht im PDF-Format oder sowas ist. Und E-Mail gehört eindeutig dazu, ne? Also E-Mail speichert, also gibt es zwei Möglichkeiten, entweder das MSG-Format, was Outlook erzeugt, ne, kann allerdings dann auch nur von Outlook mehr, also noch gelesen werden. Und wer weiß, ob es Outlook in 10 Jahren oder 20 oder 30 Jahren noch gibt, ne, oder vielleicht nicht, ne, irgendwas anderes, ne, oder halt dieses EML-Format, ne, und EML ist halt das Format, womit auch die E-Mail letztendlich über die Leitung geht, ne, also womit sich das Internet sozusagen selber die E-Mails hin und her schickt, ne, und deswegen macht das total viel Sinn, das direkt dann im EML-Format zu speichern. Und das kann man sich üblicherweise aussuchen bei Systemen, die E-Mail-Management machen, wie man das gespeichert haben möchte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die Anfangsfrage war, wie wir jetzt auf das Thema gekommen sind. Ist aber, glaube ich, auch egal. Wichtig ist bei diesem ganzen Posteingang, wenn man darüber nachdenkt, wie man das machen möchte, dann ist die Formatfrage eine total wichtige. Also okay. Welche Formate bekomme ich hier aus den unterschiedlichen Quellen, die ich habe? Wie homogenisiere ich das? Ne? Genau da, glaube ich, bin ich gewesen. Wie homogenisiere ich das? Ne? Und das bedeutet, ich habe am Ende, egal von wo es herkommt, habe ich dann einen Kanal, wo es ins Unternehmen reingeht. Und nicht mehr 15, ja. Und ich habe dann auch ein Format, wie es ins Unternehmen reinkommt, und nicht mehr 15. Und genau das war der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, stimmt nicht ganz, ne? Weil ich habe neben dem PDF-Format vielleicht dann noch ein zweites oder ein drittes. Und da stecken vielleicht solche Sachen wie zum Beispiel Mails drin oder auch Visitenkarten zum Beispiel, macht auch keinen Sinn, das zu konvertieren, sondern die möchte man dann vielleicht auch weiterhin als Visitenkartendatei haben, ja, als VCF, ne? Oder auch Termine, wenn ich jetzt irgendwie aus dem Terminkalender etwas schicke oder sowas, das macht dann auch keinen Sinn, das zu konvertieren, sondern das lasse ich dann als ICS. Ne? Das ist aber völlig in Ordnung, weil das sind Formate, das sind textbasierte Formate, die haben, also das E-Mail-Format, das hat er jetzt schon die letzten 30 Jahre, 40 Jahre überlebt. Ne? Und das wird es auch noch ein bisschen länger machen. Ich glaube, das ist langlebiger als PDF sogar. Aber das mal beiseite. Also das ist, glaube ich, das Wichtige beim Posteingang, ne, dass man halt die unterschiedlichen Formate halt entsprechend zusammenbringt und homogenisiert und die Quellen auch. Ne. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ist halt die Frage, wohin mit dem Ganzen, was da gekommen ist. Und jetzt hattest du ja eingangs über das Thema Zugreifbarkeit gesprochen. Und da ist es natürlich so, dass man versuchen muss, das eigentlich genauso zu behandeln, wie das bei, also in manuellen Prozessen in der Firma auch ist. Ne? Also vielleicht gibt es in der manuellen Welt ja immer noch den, den Posteingang sozusagen, also irgendwo die Poststelle. Ne?
Genau.
Da gab es ja die Poststelle. Ne?
Und die Poststellenkollegin oder den Kollegen, der dann eben mit dem Wägelchen durchs Unternehmen fährt. Und die
ja, ganz genau, ja, ganz genau, ganz genau. Also in der rein digitalen Welt gibt es das nicht mehr. Ne? Die Poststelle wird sicherlich weniger, aber ist immer noch da. Aber wenn wir uns das mal vorstellen, wie das halt so ist, ne? Oder wie es früher vielleicht mal war, glaube ich, kann jeder sich vorstellen. Dann kommt halt die Post rein, wird halt aufgemacht, geguckt, was es ist, ne? Wird dann halt verteilt, ne? Wer bekommt die? Und dann gibt es das Wägelchen, was du gerade angesprochen hast, ne? Und dann wird halt die Post von A nach B gefahren und landet dann bei dem Kollegen auf dem Schreibtisch. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, weil also in der digitalen Welt ist natürlich genau das Gleiche, nur dass halt kein, ne? Wir verzichten auf das Wägelchen. Aber ansonsten ist das Thema das Gleiche. Die Frage ist, wie kriegen wir raus, für welchen Kollegen das ist? Also was ist das und für wen ist das? Ne? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Also entweder gibt es Post, wo schon also draufsteht, wer es kriegen soll. Also beispielsweise sowas wie halt in meinem Fall wird da draufstehen an Herrn Amann, ne? Oder an Andreas Amann. Vielleicht steht da sogar noch sowas wie persönlich oder so, ne? Dann macht das die Poststelle nicht auf, ne? Sondern dann landet das halt bei mir ungeöffnet sozusagen und weil es für mich persönlich ist. Oft ist es ja dann irgendwie doch Werbung, ne? Die man dann wieder wegwerft. Aber das ist dann halt letztendlich, wenn man das über E-Mail oder über andere Kanäle macht, ist es eigentlich genau das Gleiche. Ne? Also auch bei E-Mail ist es halt so, dass wir üblicherweise ja persönliche Postfächer haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dir eine E-Mail schicke, ne, an c.ilhart nehme ich an, ne,
ja,
@cianic.com. Ja, du nickst, genau. Ne?
Ja.
Guck mal, jetzt habe ich gerade deine E-Mail-Adresse erraten.
Kurz geleakt.
War jetzt auch nicht so schwer. Ne? Da folgen wir ja alle einem gewissen Muster.
Ja,
und das ist dann auf jeden Fall erstmal eine persönliche Mail, ist ja an dich gerichtet, steht da dein Name drauf. Ne? Und dazu, konträr sozusagen, sind halt Funktionspostfächer. Da gab es früher auch schon, ne, wenn auf dem Brief halt draufsteht, adressiert an die Buchhaltung, ne, oder an die was weiß ich, das Lager oder sonst irgendwas, dann steht da ja kein Name drauf. Ne, also ist nicht für einen Kollegen, sondern dann wird das halt an eine Abteilung sozusagen verschickt oder sowas oder an eine Funktion verschickt. Und dazu gibt es dann auch entsprechende Funktionspostfächer. Und im weiteren Verlauf kann man dann mit diesen Unterlagen durchaus anders umgehen als mit persönlichen Unterlagen. Ne? Also da gibt es ja auch Datenschutzgesetze und das Postgeheimnis und also Briefgeheimnis, ne? Und solche Geschichten. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Gesetzgebungen, wie das gehandelt wird. Ne? Und da muss man im Projekt auf jeden Fall drauf aufpassen, wie man das Ganze löst, ne? Und was man da macht. Weil da gibt es auch ein paar Fallen, in die man tappen kann. Ne? Aber unterm Strich ist, ich war bei dem Thema, ne, unter Motto, was passiert dann damit? Ne? Unterm Strich ist es dann letztendlich aber genauso wie bei normaler Post, also wie früher auch. Ne? Man muss halt gucken, an wen wird es jetzt verteilt. Und dann wird es halt entsprechend ohne Wägelchen diesmal an den Mitarbeiter verteilt oder halt an die Funktion verteilt. Genau. Und das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, wir kriegen relativ schnell raus, für was es ist können das klassifizieren. Okay, ne? Also sprich, ja, wenn wir wissen, das ist zum Beispiel eine Rechnung von einem Lieferanten oder sowas, ne? Dann brauchen wir das gar nicht mehr an den Mitarbeiter zu verteilen, sondern wir können ja diese Rechnung des Lieferanten direkt zum Beispiel in der Lieferantenakte unter Rechnungen einsortieren. Mhm. Ne? Also sprich, wir haben eigentlich die Ablage. Ne? Also früher wäre es dann so gewesen, das wäre vielleicht an den Mitarbeiter gegangen, in diesem Fall vielleicht in den Mitarbeiter vom Einkauf, ne, der hätte die Rechnung dann nochmal in Umlauf gebracht, um halt die Eingangsverarbeitung zu machen, also sprich, dass jeder Kostenstellenleiter zum Beispiel nochmal da einen Haken draufsetzt, dass es auch in Ordnung ist, ne, dass diese Rechnung so gestellt wird und so weiter und so fort und irgendwann landet die dann halt in einem Ordner, ne, Rechnung, ne, Rechnung A bis F 2020 oder was auch immer. So, und in der digitalen Welt können wir das tatsächlich so machen, dass wir zuerst einsortieren. Ne? Also wir sortieren erst ein, legen die Rechnung schon mal in den passenden Ordner ab, dann finden wir sie praktisch ab dem Moment, wo sie eingegangen ist, wo sie gescannt wurde. Mhm. Und dann verschicken wir nicht mehr die Rechnung digital, sondern wir verschicken einfach nur noch einen Link auf die Rechnung,
ja,
digital. Ne? Also so können halt mehrere Leute gleichzeitig das Original sozusagen sehen, auch mit dem Original arbeiten und alle können darauf zugreifen, können suchen, finden es vor allen Dingen auch. Ne? Mhm. Und durchs Unternehmen in der E-Mail, wo dann vielleicht drin steht, hier ist eine Rechnung eingegangen für dich, schau da mal rein. Also es kann ja immer noch eine E-Mail sein, mag ja sein. Ne? Aber da ist dann halt nicht mehr die Rechnung dran, sondern ist dann ein Link auf die Rechnung dran. Und zwar völlig egal, ob diese Rechnung vorher als E-Mail reingekommen ist oder als als Posteingang eingegangen ist oder auf welchem Kanal die reingekommen ist. Das ist dann völlig egal, ne? Das homogenisiert man einfach dadurch, dass es zum einen im Format halt entsprechend gewandelt wird und dann von vornherein in die passende Ablagestruktur einsortiert wird, ne? Und dann wird halt geguckt, was muss ich damit machen? Geht das an eine Funktion oder geht das an einen Menschen? Oder auch das ist eine Thematik von E-Mail-Management, ne? Oder übergebe ich das gleich der KI, ne? Und die KI macht eine passende Antwort. Das ist tatsächlich immer häufiger so, ne? Dass tatsächlich die Erkennung des Inhaltes von Mails etc., dass die immer besser funktioniert, ne? Und ich glaube, da macht sich der Normalbenutzer des Internets heutzutage keine Gedanken mehr drauf, ne, was da vielleicht so an E-Mails zurückkommt von irgendwelchen Firmen, wo in Wirklichkeit gar keine Person mehr geantwortet hat. Ja, ne? Also es ist ja so, wie auf
zusammengeschoben werden und die dann rausgehen. Ja,
ja, also da ist halt irgendwie KI dahinter, die antwortet. Ne? Das sieht man immer häufiger jetzt auf Websites, ne, wenn man da irgendwie so eine Chat-Geschichte hat. Ne? Das also stimmt, ja. Bitte chatten, ne? Oder haben Sie eine Frage, stellen Sie mir die Frage, ne? Da ist meistens eine KI dahinter, ne? Und bei E-Mails ist das auch so, wenn ich da irgendwo eine E-Mail hinschicken kann, habe eine Frage, dann kommt häufig, wenn das eine einfache Frage ist, kommt die Antwort einfach von der KI und nicht mehr vom Menschen. Und auch das ist ein Teil vom E-Mail-Management, ne? Da wird dann halt diese E-Mail passend entsprechend einsortiert, ne? Wird dann beispielsweise in einem, wenn ich jetzt Kunde bin zum Beispiel und eine Frage stelle bei meinem Lieferanten, dann wird natürlich bei dem Lieferanten das passend einsortiert dann in die entsprechende Kundenakte. Ne? Also ist noch da, falls da mal jemand drauf gucken möchte. Ne? Aber die Antwort, die da zurückkommt, ist häufig schon nicht mehr von einem Menschen, sondern die kommt halt von der KI und gut ist. Ne?
Okay. Also der digitale Posteingang bündelt alle Eingangskanäle. Und du hast vom Scannen gesprochen. Gibt es denn da noch irgendwas zu beachten oder ist das einfach, Post kommt rein, ich scanne den, alle Informationen, Datum, wie auch immer, sind da im PDF mitgespeichert, fertig.
Ja, so einfach ist es nicht. Ne? Wenn es mal so einfach wäre. Nee, also beim Scannen muss man schon noch ein paar Sachen auseinanderhalten. Das eine ist das reine Scannen, also sprich, da mache ich dann aus dem Papier das Bild. Ne? Ja. Dann habe ich halt meine OCR. Diese OCR, die sorgt dafür, dass halt Zeichen erkannt werden, ne? Zeichen und Wörter erkannt werden, die halt auf diesem Schriftgut dann drauf sind, ne? Und die ich dann hinterher zum Beispiel für die Klassifikation und Klassifizierung dann weiterverwenden kann, ne? Genau, dann habe ich das OCR darüber, aber dann habe ich die Zeichen. Ne? Dann ist das nächste, was kommt, die Leseflussrichtung. Die ist, das ist gar nicht so einfach. Ne? Das, beim Brief ist das klar. Ne? Ich lese immer von links oben nach rechts unten. Zumindest ist das in Deutschland so, ne? Und in vielen anderen europäischen Ländern auch. Ne? Aber es gibt ja durchaus auch Länder, wenn man sich so ein bisschen wegbewegt, ne? Wo dann halt Arabisch gesprochen wird beispielsweise, die dann halt nicht mehr von links oben nach rechts unten, ne? Vielleicht von rechts oben nach links unten lesen. Ne? Oder die Asiaten, die dann teilweise Schriften haben, die irgendwie halt anders sind, ne? Von oben nach unten und dann nach links oder sonst irgendwas, ne? Und das muss auf jeden Fall, das ist die Leseflussrichtung, das ist das eine. Das zweite ist, was gehört eigentlich zusammen? Weil selbst wenn man so eine Leseflussrichtung hat, weiß man immer noch nicht genau, was zusammengehört. Ich gebe ein Beispiel. Stell dir vor, du liest die Zeitung, ne? Und in der Zeitung hast du mehrere Spalten. Ja, da musst du schon wissen, das sind jetzt Spalten, ne? Und da gehört jetzt das eine Wort zu dieser Spalte und das andere Wort zur anderen Spalte. Ne? Für dich als Mensch ist das klar. Ne? Du siehst das auf Anhieb. Ne? Aber für so einen Computer, der jetzt mal mit OCR da drüber gewandert ist, ne? Jetzt stell dir vor, der macht einfach nur, der Scanner produziert einfach jetzt nur OCR, ne? Und macht einen Text behind. Da ist aber jetzt gar nicht hinter, dass das mehrere Spalten sind. Ne? Dann kriegst du diesen Text gar nicht mehr zusammen. Ne? Also wenn du das jetzt nicht als Bild siehst, hinterher als Mensch, sondern wenn das die Maschine analysieren soll, dann musst du zwingend diese Spalten zum Beispiel wieder auflösen und daraus einen Text machen, den man auch analysieren kann. Ansonsten ist es reinstes Kauderwelsch, ne? Und das kann man halt nicht mehr erkennen, was dann dahinter ist, ne? Dann ist das nächste mit Bildern. Ne? Jetzt stell dir vor, du hast ein Bild mitten auf deiner Zeitung zum Beispiel drauf. Ne? Zu welchem Artikel gehört denn jetzt das Bild? Zu dem, der rechts daneben, links daneben, da drunter oder da drüber steht? Ne? Als Mensch erkennt man das, ne? Weil du weißt, wenn die Überschrift ist, Kanzlerin Merkel hat gerade Macron getroffen oder sowas, ja, und da ist ein Foto von Merkel und Macron, dann gehört dieses Bild garantiert zu dieser Überschrift, ne? Aber der Computer, der hat da deutlich mehr Schwierigkeiten mit, ne? Jetzt, wenn er das so sieht, ne? Und der Motto, okay, was gehört jetzt wozu? Und und was muss ich jetzt halt in eins abspeichern, ne? Und das ist jetzt total abhängig davon natürlich, also auch wie viel Aufwand und Zeit und auch Geld man da rein investieren muss für solche Systeme, ist natürlich abhängig davon, wie man das hinterher weiterverarbeiten möchte, ne? Also was erwarte ich da, was da reinkommt, ja, und wie viel Mühe gebe ich mir, um das entsprechend aufzubereiten, ne? Und da geht es auch von bis, ne? Also ich glaube, die Königsklasse ist dann wirklich, wenn man das barrierefrei haben möchte. Also sprich, wenn man zum Beispiel auch für sehbehinderte Menschen da jetzt das so weit aufbereiten möchte, dass die auch in der Lage sind, nicht nur das zu lesen und sich dann den Rest zu denken, ne, unter Motto, was steht jetzt wo, sondern das in die richtige Reihenfolge zu bringen, ja. Und vielleicht sogar Bilder mit irgendwie Unterschriften zu versehen, die richtigen Unterschriften darunter zu packen oder vielleicht irgendwie eine Beschreibung da reinzupacken, nachdem man das Bild erkannt hat, ne? Also dass man zum Beispiel da reinschreibt, auf diesem Foto sind Merkel und Macron zu sehen, ne? Das wäre ja toll, aber das bedarf natürlich ganz anderer technischem Aufwand, das zu machen, als jetzt ein einfaches Kennen, ne? Und dann natürlich solche Sachen wie Überschriften, ne? Also wenn wir wissen, wo Überschriften sind, also Überschriften sind dann ja für Menschen, wie gesagt, wieder total einfach, ne? Da ist dann irgendwas ein bisschen fetter geschrieben oder ein bisschen größer geschrieben und das siehst du natürlich als Mensch sofort, ne? Aber jetzt stell dir vor, du hast zum Beispiel ein Blatt Papier, ne? So wie hier bei dem, was du mir eben hier in die Hand gedrückt hast, jetzt ist es total spontan, da gucke ich gerade mal drauf, ne? Weil das ist nämlich auch so, du hast hier die Überschrift zum Beispiel in grün.
In Cyanic Grün
die Überschrift und der Text, der ist in schwarz, ne? Das zum Beispiel ist auch wieder für einen Computer total schwer zu erkennen, weil woher soll der Computer jetzt wissen, dass grün bedeutet, das ist die Überschrift, ne? Und dieses Überschriftenerkennen ist aber total wichtig wieder für Barrierefreiheit, weil wenn du als behinderter Mensch das halt nicht siehst, was die Überschriften sind, ne, dann kann der Computer dir halt auch nicht die Unterstützung geben, um dich zum Beispiel von einem Kapitel zum nächsten zu bringen. Also wenn du zum Beispiel Tab drückst, dann willst du vielleicht irgendwie von Kapitel zu Kapitel springen oder sowas, ne? Und das das ist dann extrem schwierig, wenn man das schwer erkennen kann, wenn der Computer das schwer erkennen kann, was denn jetzt was ist, ne? Und dann muss man halt hingehen und muss nicht nur eine OCR machen und nicht nur Zeichen erkennen, sondern du brauchst die Lesefluss-Richtung, ne? Du musst halt gucken, was gehört wozu, ne? Was ist die richtige Reihenfolge, was sind die Überschriften, was ist die Struktur, ne? Und dann musst du das in ein entsprechendes PDF reinpacken, wo halt nicht einfach nur ein Bild vorne drauf ist, sondern was dann auch die gesamte andere Struktur oder die ganze andere Information hat, was dann hier auf dem Papier so alles passiert. Ne? Und das ist, also einfache Bilder sind ganz einfach, aber das kann dann beliebig komplex werden, ne? Und auch beliebig Zeit und Geldaufwand bedeuten, um das daraus zu machen. Ne? Aber das ist durchaus sinnvoll, ne? Also das muss man dann gucken, was ist das letztendlich, ne? Und was will ich damit veranstalten, ne? Und wie viel spart mich das letztendlich am Ende des Tages, wenn ich das tatsächlich alles automatisiere, ne?
Genau.
Und da haben wir unsere Lieblingsprozesse, ne? Die man automatisieren kann, wo man viel, viel Geld sparen kann, wenn die entsprechend
darauf
digitalisiert sind.
Darauf wollte ich jetzt
sind,
auch
ne?
kommen, genau. Ja. Was sind denn so die Lieblingsprozesse, wenn ich auf Automatisierung aus bin? Im Unternehmen oder in Verwaltung?
Also speziell jetzt im Posteingangsbereich natürlich ist das alles das, was häufig kommt. Ne? Also alles das, was häufig passiert, was häufig kommt und was sehr homogen kommt. Ne? Das sind natürlich Dinge, die man prima automatisieren kann. Ne? Also aktuell, glaube ich, hippes Thema ist das Thema Eingangsrechnung. Ne?
Ja.
Also Rechnungseingangsverarbeitung oder Eingangsrechnungsverarbeitung, glaube ich, beides ziemlich richtig.
Invoice-Management.
Ne? Ja. Invoice-Management, ne? Genau, wie auch immer. Und aber das ist natürlich ein so ein Thema, was gerade sehr, sehr gerne genommen wird, weil natürlich Rechnungen relativ homogen sind. Da gibt es sogar Gesetze zu, ne, wo drin steht, was auf so einer Rechnung ja alles drauf stehen muss, ne, damit die Steuer abzugsfähig ist, ne, zum Beispiel. Und deswegen halten sich da auch alle dran, weil das spart Geld, ne? Und deswegen weiß man, was man findet, kann direkt danach suchen, ne? So eine Rechnung ist schnell klassifiziert, ne? Auch wenn man ein bisschen aufpassen muss, dass das keine Ausgangsrechnung ist, ne? Die wieder zurückkommt, zum Beispiel eine Retour oder sowas, ne? Also ein paar Sachen muss man drauf aufpassen, ein bisschen Feinheiten vielleicht, ne? Aber ansonsten steht immer das Gleiche drin, ne? Wir haben ein Rechnungsdatum, wir haben eine Rechnungsnummer, wir haben irgendwo eine Bankinformation da draufstehen, ne? Wir haben Kopfdaten, Fußdaten, Positionsdaten, ne? Das ist eigentlich immer gleich, ne? Und das kann man dann entsprechend auch passend auslesen. Und wenn man dann noch Rechnungen hat mit Bestellbezug, dann wird es dann noch besser. Also sprich, wenn ich irgendwas bestellt habe, ne, ich habe bei, was weiß ich, dem Händler meiner Wahl habe ich jetzt 500 Sack Schrauben bestellt, ne, zu 12,98 € und es kommt eine Rechnung von über 500, ne, Schrauben zu 12,98 € und das deckt sich, ne, und ich habe auch noch einen Lieferschein und der Lieferschein ist von meinem Kollegen im Lager abgezeichnet, die Schrauben sind tatsächlich angekommen, ne, dann geht das Ganze so weit, dass ich diese Rechnung auch dunkel verbuchen kann. Das heißt, da brauche auch kein Buchhalter mehr drüber gucken, da brauche ich auch keinen Workflow mehr großartig durchs Unternehmen laufen lassen, um diese Rechnung dann zu prüfen und so weiter, weil ich weiß ja, die Ware ist angekommen, ist genau so, wie ich sie bestellt habe, jetzt kommt die Rechnung dazu, also werde ich das einfach bezahlen und gut ist die Kiste. Ja. Genau, also das sind so ja, Dinge, die ganz gut funktionieren, ne? Eingangsrechnungsverarbeitung. Dann habe ich solche Sachen wie zum Beispiel Bewerbungen. Ne? Bewerbungen sind, naja, fürs Personalwesen halt, die sind auch immer relativ gleich, gehen immer an die gleiche Stelle, die kann ich super mit dem Funktionspostfach verknüpfen, kann ich sagen, hier schickt mir das an karriere@, ne? Und meistens steht dann auch auf den Briefen drauf, halt nicht irgendwie persönlich was drauf, sondern da steht irgendwie an das Personalwesen oder sowas, ja, oder Bewerbungseingang. Ne? Also kann ich auch aufmachen, brauche mich, sind relativ einfache Prozesse und kann ich direkt dann in eine Bewerbungsakte ablegen. Ne? Die Struktur ist, glaube ich, ziemlich klar. Da brauche ich nicht viel machen, lasse ich eine einfache OCR drüber laufen und gut ist die Kiste. Ne? Also das sind so die Sachen, die ganz gut funktionieren. Was auch gut funktioniert, das bringt mich so ein bisschen jetzt zurück was zu einem Thema, was ich eben angesprochen hatte, also mit Erkennung und OCR und so weiter und Formatwandlung und all sowas. Eine Sache ist gerne auch mal unterschätzt und das ist das Thema der Ausgangspost. Also tatsächlich habe ich ja Post, die ich selber verschicke, die dann irgendwann wieder zurückkommt. Ja, und da kann ich natürlich noch ganz andere Sachen mitmachen. Da kann ich zum Beispiel direkt einen Barcode drauf drucken. Ne? Also wenn ich hier, sagen wir mal, ich mache mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, wir sind eine Bank, ne? Und du möchtest ein Konto eröffnen und machst das vielleicht online. Ne? Dann gibt es ja so Postident-Verfahren zum Beispiel, ne? Oder Video-Ident-Verfahren, was auch immer. Ne? Möchtest jetzt ein Konto eröffnen. Und Was macht die Bank dann ganz gerne? Die macht dann vielleicht ein PDF-Formular, wo du irgendwelche Sachen reintippern kannst. Dann kann man das vielleicht noch ausdrucken und unterschreiben. Ne? Und dann gehst du damit vielleicht zu deinem Post, zu deiner Poststelle und machst ein Postident. Ne? So, was ist jetzt hier passiert? Zum einen lassen die dich das PDF nicht mit der Hand ausfüllen, sondern du kannst das direkt praktisch am Bildschirm das PDF mit dem Computer ausfüllen. Ne? Hat den riesen Vorteil, dass es natürlich viel einfacher zu lesen ist. Also beim OCR zum Beispiel, ne, kannst du dann natürlich das, was du da geschrieben hast, ist viel leichter zu lesen, als wenn du das jetzt mit Blockbuchstaben zum Beispiel und einer Handschriftenerkennung bräuchtest. Sowieso ist es alles eine Frage auch von, welche Schriften verwendet man da, ne? Die häufigste Schriftart, glaube ich, ist Arial, die so auf der Welt verwendet wird. Ne? Und deswegen ist Arial, kann man sehr, sehr gut erkennen. Ne? Und aber die Erkennungsraten gehen natürlich bei anderen Schriften entsprechend deutlich nach unten. Also wenn jetzt irgendeiner auf die Idee kommt und eine Rechnung in Altdeutsch schickt oder so, ne, dann kann das passieren, dass der automatische, ne, Rechnungsleser das nicht mehr, dann, ja, nicht mehr erkennen kann. Ne? Aber das nur am Rande, ne? Aber im Prinzip bei diesem Bankbeispiel, ne, wie gesagt, die lassen dich erstmal das in Arial vielleicht dann am Bildschirm ausfüllen. Das zweite ist, dass da natürlich passende Barcodes schon drauf sind, ne? Also du bist schon eigentlich in einem Prozess drin, ne? Du startest nicht etwa einen neuen Prozess an, sondern du bist mitten in einem Prozess, der zu dem Zeitpunkt angestartet wird, wo du auf Konto eröffnen klickst in deiner Web-Oberfläche, ne? Dann kriegst du praktisch das Formular zum Ausfüllen, musst das zu Hause noch ausdrucken und unterschreiben und dann geht das zurück. Und was dann üblicherweise die Banken oder halt auch andere, also jeder, der mit solchen Retouren arbeitet, mit solchen Post arbeitet sozusagen, was reinkommt, aber was dir von dir selber gebaut ist, die achten halt drauf, dass du, wenn du irgendwas ausfüllen musst, dass du möglichst Ankreuzfelder hast, weil die sind noch relativ gut zu erkennen mit einer hohen Erkennungsrate, ne? Dann also sowas wie männlich, weiblich, divers oder sowas, dann hast du dann drei Kreuzzeichen, die du machen kannst und gut ist. Da schreibt jetzt keiner mehr rein Geschlecht und dann musst du halt irgendwie was weiß ich, das mit Blockbuchstaben, das gibt's nicht, ne? Das macht man nicht. Das zweite ist, dass wenn man irgendwo mal mit Blockbuchstaben arbeiten muss, dann hast du das üblicherweise in so Kästchen, ne? Dann hast du so rote oder grüne Kästchen. Das macht man deswegen, weil die meisten Stifte halt blau oder schwarz sind, ne? Und das ist eine andere Farbe als das, als die Farbe vom Kästchen. Und dann kannst du nämlich hinterher, kann der Computer prima dieses Hintergrundrauschen sozusagen rausfiltern. Dann macht dann einfach einen Rotfilter darüber, dann sind die roten Kästchen weg und es bleibt die reine Schrift über. Dann ist das wieder leichter in der OCR zu erkennen. Also man kann eine Optimierung machen der Formulare, so eine Formularoptimierung, um dann halt einfach höhere Erkennungsraten zu haben. Ne? Und dann halt Barcodes, glaube ich, habe ich schon kurz gesagt,
ja,
dass wenn du in dem Prozess bist, dann packst du da natürlich einen Barcode drauf, der diesen Prozess identifiziert. Und sobald die Post dann wieder reinkommt und gescannt wird, dann weiß der ganz genau, zu welchem Prozessschritt das kommt. Und dann kann das praktisch direkt in den Prozessschritt reingescannt werden. Das ist dann weder, also ist dann keine Funktion dahinter, ist auch kein Mensch dahinter, ist nicht persönlich oder sonst irgendwas, sondern es geht direkt in den Prozessschritt wieder rein und von dort aus geht der Prozess dann weiter. Ne? Also das sind so Sachen, wie man halt das Ganze optimieren kann. Und wir waren ja bei den Sachen, was kommt häufig vor und was sollte man machen? Ne? Also das ist einer der Punkte, natürlich alles, was von mir verschickt wird, was praktisch Retouren sind, was wieder zurückkommt, ne? Das sollte man automatisieren und das kann man üblicherweise auch super gut automatisieren. Ne? Rechnungen ist toll, ne? Rechnungen funktioniert gut, außer vielleicht Arztrechnungen, ne? Die schreiben ja da manchmal verrücktes Zeug rein. Ne? Aber alles andere funktioniert prima, weil ich weiß, wie so eine Rechnung aussehen muss, ne? Und was da draufsteht, da kann ich super nachsuchen. Ne? Vor allen Dingen, wenn ich wenig Lieferanten habe, kann ich natürlich das gesamte System noch auf die Lieferanten trainieren und dann bekomme ich da auch höhere Erkennungsquoten. Ne? Bewerbungseingang, Bestelleingang zum Beispiel geht auch ganz gut. Ne? Wobei man da immer mehr übergeht, natürlich, dass man das online bestellt, direkt am, also da hat man kein Papier mehr. Ne? Ja. Diese Kataloggeschichten, was man früher hatte, ne? Kannst du dich vielleicht daran erinnern, da gab es ja was, was ich so Quelle, Otto, ich weiß nicht, Neckermann. Ja. Nennen wir mal ein paar, machen mal ein bisschen Werbung. Hier gibt es, glaube ich, alle nicht mehr.
Otto gibt es
noch. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es den Katalog noch gibt.
Nein, den haben die abgeschafft. Ne? Genauso wie Ikea, die haben jetzt auch.
Ikea habe ich jetzt auch, ist gerade ganz frisch, ne? Auch Katalog abgeschafft. Ne? Ja, genau. Also, aber früher gab es das, da gab es diese Karten da drin, ne? Da war irgendwo am Ende oder sowas, war so eine Karte, dann konnte man dann ausfüllen, ne? Und dann halt reinschreiben, was man haben wollte. Und hat das dann per Postkarte oder sowas weggeschickt, ne? Und das gibt es natürlich immer weniger, das macht man heutzutage anders, ne? Und genau so muss man das natürlich auch mit dem Posteingang versuchen, ne? Dass man halt guckt, was kommt denn da? Und das ist aber dann Aufgabe im Projekt, ne? Um zu gucken, was kann ich vielleicht von dem Posteingang, statt das zu digitalisieren, ne? Und den Posteingang zu automatisieren, zu digitalisieren, ist ja die nächste Frage, ob ich diesen Posteingang vielleicht loswerde. Ne? Also was kann ich tun, um das zukünftig nicht mehr zu kriegen. Und viele Sachen liegen halt selber in meiner Hand, ne? Wie zum Beispiel jetzt dieses Thema mit den Katalogen, ne?
Ja.
Auch wenn das bedeutet, dass ich vielleicht Käufergruppen verliere, ne? Also ich weiß, meine Schwiegermutter zum Beispiel, die hat immer gerne aus dem Katalog bestellt, die hat aber auch keinen PC.
Ja.
Ja, und wenn es keinen Katalog mehr gibt, dann haben sie halt einen, in diesem Fall eine Käuferin weniger.
Ja.
Kunden weg, ne? Ja. Auf der anderen Seite, dann fragt sie halt meine Frau, ne? Oder sonst wen, unter Motto, bestell mir mal was. Ne? Es gibt ja im Umfeld Leute mit PCs, ne? Ja, nur sie halt nicht, ne? Aber ist halt so.
Okay, also wenn jetzt Dokumente digitalisiert sind oder schon digital ins Unternehmen gekommen sind, wie erfolgt denn dann die Weiterleitung an die richtige Stelle?
Ja, also das ist zum einen halt eine Klassifikationsgeschichte, ne? Also sprich, was ist das, ne? Wenn ich weiß, das ist eine Rechnung, was da gekommen ist, ne? Und das kann ich ja erkennen, ne? Also es ist eine Eingangsrechnung, ne? Es ist nicht eine Retour, also eine Ausgangsrechnung, die wieder zurückkommt, sondern es ist eine Eingangsrechnung. Dann kann das passend in den Prozess geleitet werden. Also kann man direkt einen Workflow starten, kann die Rechnung da dranhängen, ne, und kann das durchs Unternehmen laufen lassen. Dann kann man im ersten Workflow-Schritt feststellen, was ist das? Ist das beispielsweise eine Rechnung mit Bestellbezug? Ne? Und dann hole ich mir die Bestellung dazu und gucke halt nach, wie sieht's aus? Dann prüfe ich noch, ob der Lieferschein unterschrieben ist. Ne? Also ist die Ware angekommen. Und wenn das alles der Fall ist, kann das dunkel durchgebucht werden. Aufgrund der Daten, die sowieso in der Bestellung stehen. Ne? Also oft hat man ja so, dass man das Ganze, den Prozess dann halt mit der Bestellanforderung beginnt. Ne? Also ich habe eine BANF irgendwo, ja. Investitionsantrag oder wie auch immer das heißt, ne, bei dir im Unternehmen. Und da steht ja meistens schon drin, was bestelle ich denn hier, auf welche Kostenstelle geht das, ne? Und diese gesamte Budgetprüfung und sowas ist ja dann in der BANF eigentlich schon abgeschlossen, ne? Und dann kann ich das direkt durch dunkel buchen, indem ich einfach die Werte nehme, die dann auch dort sich decken mit der Bestellung, ne? Also solche Sachen sind relativ einfach, da geht das halt an Funktionen, ne? Und ansonsten, wenn da zum Beispiel persönlich oder sowas draufsteht, dann muss ich halt gucken, für wen ist das, ne? Man muss halt diese Person identifizieren. Mhm. Und leite dann zum Beispiel den Workflow an die Person weiter, ja, oder das wandle ich vielleicht tatsächlich irgendwie um, ne, und mache dann eine PDF raus und packe das in einen persönlichen Postkorb sozusagen für diese Person, ne. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Hängt sehr, sehr stark halt davon ab, um was für Post es sich handelt, ne. Weil vieles will man auch nicht sofort im System haben, ne? Vieles will man auch vielleicht abweisen, ne. Genau, also sowas wie, stell dir vor, du kriegst zu Weihnachten, ist ja jetzt gerade wieder die Zeit, ne, kriegst zu Weihnachten eine Weihnachtsgrußkarte, ne? Das legt man nicht auf dem Scanner, ne? Nee, und das wird dann nicht digitalisiert und per Workflow irgendwie zugestellt, ja, ne, sondern die Weihnachtskarte, die kriegst du dann halt noch ganz normal.
Die möchte
normal,
ich mir, ne, auch in Papier auf den Schreibtisch stellen.
Siehst du, ganz genau, ne? Und so gibt es halt auch digitale Inhalte, ne? Wenn dann zu Weihnachten nicht die Karte kommt, sondern die hübschen Katzenvideos, ne, die dann per E-Mail verschickt werden oder so, ne, die will man auch nicht im System haben, sondern die will man sich dann vielleicht auf dem Handy mal ansehen, zu Hause natürlich außerhalb der Arbeitszeit.
Genau.
Und die haben im Unternehmen eigentlich nichts zu suchen. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Wie wird das weitergeleitet? Ne? Genau, die Weiterleitung. Ne? Und dann muss halt geguckt werden, wer ist dafür zuständig. Ne? Und bei erfolgter Klassifikation, dann ist es relativ einfach, ne, weil ich halt weiß, was es ist, und dann leite ich das an die zuständige Person oder KI weiter. Mhm. Und wenn ich nicht weiß, was es ist, dann ist es halt so wie früher, ne, dann sitzt dann da ein Mensch, der sich das ansieht, ne, mhm, und der Computer hat nicht rausgekriegt, was es ist, dann muss es halt der Mensch rauskriegen und der muss halt gucken, was damit gemacht wird und an wen das dann entsprechend weitergeleitet werden wird, ne, und dann gibt es halt, entweder geht das an einen Workflow oder es geht irgendwo in ein Funktionspostfach, wo dann letztendlich, ja, so ähnlich wie ein Workflow, ne, wo dann halt ein Team dahinter sitzt, was sich die Post ansieht. Mhm. Und dann weiterverteilt, oder wenn es halt persönlich ist, ne, dann geht es halt gegebenenfalls an einen Menschen.
Okay. Du hast schon vorhin gesagt, mit der E-Mail ist es ein bisschen anders. Also die Anhänge, klar, aber die E-Mail an sich, das ist, ja, wie wir wissen, das Kommunikationsmittel schlechthin. Wir sind nicht nur Hauptkommunikationsmittel im Arbeitsalltag, sondern sie ersetzen vielmehr auch sehr häufig Geschäftsbriefe über den Postweg und dienen aber auch einer schnelleren Abstimmung zwischen Vertragspartnern oder innerhalb eines Unternehmens. Warum wird es dann problematisch, wenn E-Mails für den Austausch zwischen mehreren Akteuren genutzt werden? Also wenn man sich quasi per Mail-Ping-Pong hin und her austauscht.
Mail-Ping-Pong. Ja, E-Mails sind natürlich problematisch an ganz, ganz vielen Stellen, ne? Das eine ist das ganze rechtliche Thema, ne? Unter Motto, darf man überhaupt E-Mails archivieren oder darf man das nicht, ne? Habe ich das mit dem Betriebsrat abgesprochen? Wie sieht das aus mit Datenschutz, Briefgeheimnis, Kommunikationsgeheimnis und so weiter und so fort, ne? Also diese ganzen rechtlichen Geschichten, die man beachten muss. Aber das ist im Prinzip das gleiche wie bei Post auch, ne? Wenn da drauf steht für Andreas Amann oder sowas, ne, dann geht da natürlich auch nicht einiges nicht, ne? Also da muss man ein bisschen drauf achten. Das andere Thema bei E-Mails ist, E-Mails haben die Eigenart, dass die halt nicht zwischen zwei Menschen stattfinden. Also ja, das passiert, ne? Aber häufig sind E-Mails halt auch an mehrere Menschen. Also du schreibst irgendwem eine E-Mail und packst andere Leute auf CC oder hast gleich einen Verteiler, der ein bisschen größer ist, ne? So, und jetzt kommen wir mal deine Frage war ja nach dem Problematischen, ne? Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, du schreibst an einem ganz wunderbaren Dokument, was auch immer das ist, ne? Ein Konzept, ein Vertrag, was weiß ich was. Und möchtest dich zu diesem Dokument jetzt mit anderen Personen austauschen. Also ein typischer Kollaborationsprozess, und Teamarbeitsprozess. Ja. Ne? Du hast ein Team von 5 Leuten, 10 Leuten, 15 Leuten, was auch immer. Und schickst jetzt deinen geistigen Erguss da, schickst du jetzt an 15 Leute. Und stell dir vor, das ist in Form eines Word-Dokuments, was du als Anhang an diese E-Mail dran packst. Dann kriegst du üblicherweise von diesen 15 Leuten, also 10 Leute werden wahrscheinlich nicht antworten, ne, weil es ist ja immer so, ne, wenn das an ganz, ganz viele geht, ne, oder an Empfängergruppen oder sowas, fühlt sich immer keiner angesprochen. Ne, das ist das eine, also 10 Leute wirklich das unter den Tisch fallen lassen. Und das Problematische sind ja aber die 5 Leute, die antworten. Ja, weil gerne machen die das dann, die holen dann den Anhang raus, ne, nennen das dann oben, ne, da kommt dann, was weiß ich, noch ein Unterstrich AA für Andreas Ammer.
Im besten
ne,
Falle, ja.
Was auch immer, da dran, ne, ja. Im besten Falle, ja, und vielleicht noch eine Version 1, 2, 3, 4, 5 oder so, wenn jemand mitdenkt, ne, aber unterm Strich, ne, gerne wird einfach dieses Word-Dokument dann geöffnet, ne, und da wird in der wird in diesem Dokument dann rumgefuhrwerkt, ne, und annotiert und so weiter und so fort, und dann wird das zurückgeschickt, ne, und dann hast du hinterher aufgrund einer E-Mail hast du dann plötzlich 5 verschiedene Versionen von deinem Vertragswerk, mhm, ne? Und dann ist halt die Frage, wie kriegst du das wieder zusammen? Also auf jeden Fall Aufwand ohne Ende, ne? Wenn man das Ganze mit einer Informationsmanagement-Plattform macht, würdest du das ein bisschen anders machen. Da würdest du hingehen und würdest dieses Dokument irgendwo ablegen. Also sprich, also an einen Ort, wo es Sinn macht. Ne? Entweder ist das eine Kundenakte, Lieferantenakte, Mitarbeiterakte oder sonst irgendwas. Oder wenn du einfach auch nur einen allgemeinen Dokumente, sonstiges Ordner, ja, wie auch immer hast, ne, in deinem DMS-System. Das ist alles gut, 1000 gut, auf jeden Fall besser als E-Mail. Ne? Und dann schickst du praktisch den 20 Leuten, 15 Leuten nicht mehr das Dokument als Anhang, sondern schickst du einen Link auf dieses Dokument. Ja? Und der Riesenvorteil dabei ist, dass sobald die auf diesen Link klicken, ne, machen die praktisch nicht den Anhang auf, sondern machen ja das Dokument im DMS auf, ne? Ja. Und ändern dann auch darum, da drin rum. Und dann hast du natürlich solche typischen DMS-Funktionalitäten wie Check-in, Check-out, ne, also Sperren, ne, Entsperren und so weiter. Und kannst dann hinterher auch die Bearbeitungshistorie sehen, ne? Also wer hat wann was geändert, ne? Und während der eine ändert, kann der andere nicht und solche Sachen. Das sind ja typische Funktionen, die vom DMS-System zur Verfügung gestellt werden. Und die unterstützen dich natürlich auch hier, wenn du sie benutzt. Ne? Natürlich kannst du auch das Dokument aus dem DMS rausholen, in eine E-Mail rein und dann wegschicken. Aber dann hast du halt, verzichtest du auf alles. Ne? Du verzichtest zum einen auf Kollaborationsfunktionen, zum zweiten verzichtest du auf Sicherheit, ne? Weil das DMS-System natürlich dafür sorgt, dass nur die Leute auf das Dokument zugreifen können, die da auch berechtigt sind, ne? Link hin oder her. Ne? Wenn das ein Anhang ist, ne? Dann kann das auch irgendeiner, der es böse meint, vielleicht weiterleiten, ne? Ja. Oder irgendwo, was weiß ich, wo speichern. Und das funktioniert halt mit dem DMS-System, wo ein Link rumgeschickt wird, nicht so einfach. Ne? Also die Kontrolle verbleibt einfach dann im Information Management. Ne? Und bei E-Mail ist es halt nicht so. Ne? Bei E-Mail ist die Kontrolle plötzlich in der Groupware, ne? Und da ist sie eigentlich falsch.
Okay. Nun ist aber eben trotzdem in den E-Mails einfach so viel, stecken so viele Informationen, so viel Informationspotenzial. Wie kann man das denn besser nutzen?
Also das Problem meistens ist ja nicht, dass die Information nicht da ist. Ne? Das Problem meistens ist, dass man die Information nicht findet. Ja. Ne? Und das fängt damit an, dass die E-Mail gar nicht in deinem Postfach ist, sondern vielleicht in dem Postfach von einem Kollegen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, stell dir vor, du hast 2 Leute, 3 Leute im Unternehmen und die arbeiten aber alle mit dem gleichen Lieferanten. Ne? Und die sind jetzt vielleicht so gepolt, dass vielleicht haben, ne, vielleicht gibt es auch gar kein Informationsmanagementsystem, es gibt vielleicht gar keine Lieferantenakte, sondern es gibt tatsächlich nur E-Mail, ne? Dann hast du das natürlich durchaus den Fall, dass Informationen vom Lieferanten mal bei dem Kollegen, mal bei dem liegen. Also es ist praktisch abhängig davon, wie der Lieferant die Mail adressiert, ob diese Information bei allen ankommt oder nicht. Ne? Also das ist ja eigentlich das Grundproblem erstmal, ne? Auch an so einer E-Mail. Das ist halt nicht immer gleich, sondern abhängig davon, je nachdem, was er da reinschreibt, ne? Ja. Der Absender. Und das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Ne? Und das kriegt man natürlich hin, indem man da mit einem Informationsmanagementsystem arbeitet, ne, und indem man da ein E-Mail-Management halt macht, ne, und vor allen Dingen, indem man die Benutzer dazu kriegt, dass wenn sie denn jetzt persönliche Mails bekommen haben, also sprich nicht Funktionsmails, ne, also nicht an Funktionspostfächer oder an Workflows, sondern sie haben persönliche Mails bekommen und die liegen bei denen im Posteingang, ne, dann ist es halt total wichtig, dass die diese E-Mail auch entsprechend in die Akte einsortieren. Ne? Dann muss halt die E-Mail von dem Lieferanten A in die Akte vom Lieferanten A in den Unterordner Korrespondenz oder sowas. Ne? Und sobald du das gemacht hast, dann kannst du dir sicher sein, dass wenn das alle Mitarbeiter so machen, ja, dass du dann immer alle E-Mails, egal an wen die gegangen sind, immer in diesem Ordner siehst. Ne? Und dann kannst du natürlich da auch mit normalen Suchmöglichkeiten drüber suchen. Dann machst du halt eine Volltextsuche darüber. Ne? Dann suchst du nach irgendwie allem, was zu dem und dem Projekt ist, weil du kannst natürlich dann entsprechend das taggen und kannst da deine Attribute dran schreiben und kannst sagen, diese E-Mail ist in Bezug auf die und die Bestellung zum Beispiel. Und das kann man natürlich dann hinterher prima nachvollziehen. Und so wird halt das Wissen, was da drin ist oder die Information, die da drin ist in der Mail, wird dann so entsprechend nicht nur gespeichert, ne, das wird es ja im Groupware-System auch, aber es wird so gespeichert, dass es auch wieder zur Verfügung gestellt werden kann, mhm, und dass man das halt wiederfindet, ne, und dass man da damit arbeitet. Ne. Ja. Jetzt könnten wir noch drauf eingehen, wie denn die Definition von Wissen ist. Ne. Ich habe es jetzt gerade nicht vorbereitet, aber ich habe jahrelang tatsächlich früher mal mit dem Professor Dr. Dengel zusammengearbeitet, und wir haben Vorträge da gehalten. Das war tatsächlich mal wir haben eng zusammengearbeitet. Es war vom DFKI, vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Mhm. Der hat immer interessante Vorträge gehabt zum Thema, was ist eigentlich Wissen und wo entsteht eigentlich Wissen. Ne? Und Wissen entsteht tatsächlich im Kopf. Ne? Und ansonsten sind es nur Informationen. Ne? Aber das Wissen entsteht im Kopf. Und deswegen ist das immer so lustig mit Wissensmanagement. Es gibt ja auch Knowledge Management, ja, Wissensmanagement oder so, ne? Aber das kann man gar nicht so richtig managen, weil keiner kann in meinem Kopf irgendwie für Management sorgen. Ne? In meinem Kopf sowieso nicht. Nee, soll er nicht. Ist von Kopf zu Kopf sicherlich unterschiedlich schwierig. In meinem ist es, glaube ich, aber ist egal. Deswegen muss ich gerade dran denken, wenn wir darüber reden, und dann, was ist mit dem Wissen in einer E-Mail? Nee, in der E-Mail sind nur Informationen drin, und das wird zu Wissen verarbeitet, ne, wenn das im Kopf ankommt, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es dann auch benötigt wird. Ne? Also das muss das Gehirn schon in dem Moment auch brauchen und dann auch bekommen und dann verarbeiten können, und dann wird es zu Wissen sozusagen. Ne? Ja. Und genauso ist es ja. Ne? Jetzt bin ich wieder bei deinem Eingangsspruch, den du gebracht hast, ne? Mit der richtigen Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne? Egal, wo ich gerade bin, brauche ich das. Das ist ja so ein Standardspruch, den wir bei uns in der Branche seit 20, 30, 40 Jahren verwenden. Und das ist heutzutage genauso wichtig und genauso richtig, wie das vor 30 Jahren der Fall gewesen ist. Ne? Wir haben halt einfach unendlich viel Information. Ja, und diese unendlich viel Information heißt aber nicht, wir haben unendlich viel Wissen, sondern das Wissen entsteht ja erst zu dem Zeitpunkt, wenn diese Information tatsächlich gerade relevant ist für die aktuelle Situation, in der ich mich befinde, und dazu muss ich sie kriegen. Und zwar genau zu der Zeit, ne, wo diese Relevanz gerade da ist oder wo ich sie gerade brauche, und genau in dem Ort, wo ich sie brauche, und das ist meistens in irgendeinem Geschäftsprozess. Ne, also jetzt mal weg von dem ganzen Abstrakten und so. Ne, ich bin in irgendeinem Geschäftsprozess und ich habe meine Arbeit zu tun, ne, und ich brauche jetzt diese Information, damit ich meine Arbeit erledigen kann, und in dem Moment wird dann die Information zu Wissen, wenn ich sie dann auch finde, die Information. Genau das ist der Punkt, ne, und dafür sind die Enterprise Information Management Systeme da, dass egal, ob diese Information jetzt, ne, über den Postweg reingekommen ist, ne, wenn man über dem Thema Posteingang, ne, egal, ob die als Brief reingekommen sind oder als E-Mail oder sonst irgendwie, ne, wichtig ist, dass ich die so abspeichere und da so mit umgehe, dass nicht nur ich, sondern auch meine Mitmenschen, die bei mir im Unternehmen, also meine Kollegen, ne, dass die das finden und dass die damit arbeiten können und dass die das dann zu Wissen verarbeiten können, diese Information.
Das war jetzt schon echt eine tolle Zusammenfassung. Da bleibt mir jetzt gar nicht mehr viel zu ergänzen. Also eine optimale, effektive Verwaltung von E-Mails, eben im Posteingang, geht halt von der serverseitigen automatischen Ablage bis hin zur gewinnbringenden Bearbeitung der E-Mail-Inhalte in Geschäftsprozessen. Und nur dort können Informationen ihren Wert eben dann unter Beweis stellen und für uns zu Wissen werden. Und nur so schafft man auch Ordnung im Posteingang tatsächlich. Dann war es das für heute schon mit unserem kleinen Exkurs in den Posteingang und zum Thema E-Mail-Management, was ja unweigerlich zum Posteingang einfach mittlerweile dazugehört. Und dann danke ich mich erstmal bei dir, Andreas, für die tollen Einblicke, für die schönen Erläuterungen und dass du uns einen Überblick gegeben hast über eben den Posteingang und das Handeln von E-Mails. Und bedanke mich auch fürs Zuhören, und mir bleibt noch zu sagen, denkt daran, unseren Podcast zu abonnieren. Einmal im Monat versorgen wir euch mit spannenden Einblicken in die digitale Arbeitswelt und die Arbeitswelt der Zukunft, wie wir immer so sagen. Und ich sage danke fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.